Hallo, ich bin Anna. Alle Tassen im Schrank ist der etwas andere Psychologie-Podcast, wo wir aus PatientInnenperspektive mithilfe lockerer Gespräche und Lesen meiner alten Kliniktagebücher darüber reden, wie das so ist, im Alltag mit psychischen Krankheiten zu leben. Wie erleben wir eigentlich die stationäre und ambulante Therapielandschaft? Wie gehen wir durch Krisen? Wie machen wir TherapeutInnen ausfindig? Wie fühlt sich das an, auf einmal in der Psychiatrie zu landen? Und wie schaffen wir es, nach einer psychiatrischen Krise wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, das Thema mentale Gesundheit weiter zu entstigmatisieren. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hi, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zur vierten Folge Alle Tassen im Schrank. Heute gibt's ein Gespräch mit Niki, den ich vor knapp einem Jahr in der Psychiatrie hier in seiner Wahlheimat Berlin kennengelernt habe. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Infos für euch. Erstens, ich musste die allererste Folge nochmal neu hochladen, da ich erst jetzt mitbekommen habe, dass sie am Ende irgendwie so einen Schnittfehler hatte. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, falls ihr je irgendwas Merkwürdiges mit der Technik oder so bemerkt. Vielen Dank! Punkt 2. Seit gestern sind wir auf Amazon Music zu hören. Yay! Ihr könnt ja mal auf meiner neuen Landingpage vorbeischauen. Da findet ihr die Links zur Show auf den populärsten Podcast-Seiten. Die Website ist annamweber.card mit Doppel-R.co. Card geschrieben C-A-R-R-D. Findet ihr auch in den Shownotes. Ja, danke an alle, die dem Podcast jetzt schon folgen. Soweit ich weiß, ist das am leichtesten auf Spotify und Apple. Und auf Apple könnt ihr auch ein paar Sternchen hinterlassen. Das würde mir so viel bedeuten. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch entschlossen, die Skripte der Zauberberg-Chroniken auf dem Blog zu veröffentlichen. Für Menschen, die vielleicht nicht so gut hören können oder einfach lieber lesen, anstatt Podcast hören. Da packe ich dann auch jeweils ein, zwei Bildchen drauf und genau, den Link zum Podcast findet ihr auch auf der Landingpage. Drittens, das Feedback zu Henriks Folge vor 2 Wochen war super. Vielen Dank. Eine Auswahl zum Beispiel. Henrik hört sich total sympathisch an. Ein tolles Gespräch von euch beiden und ich hatte Gänsehaut. Ja, das ist tolles Feedback. Vielen Dank, vielen Dank. Zu guter Letzt gibt es für diese Folge eine Triggerwarnung. Obwohl es oft ziemlich heiter in unserem Gespräch abgeht, so geht es halt auch um das Thema bipolare Störung. Es werden ein paar Mal suizidale Zustände und Wahnvorstellungen angesprochen. Also entscheidet bitte für euch selbst, ob ihr diese Folge heute anhören mögt. Ich bin euch überhaupt nicht böse, wenn ihr sie ausfallen lässt. Eure mentale Gesundheit ist wichtig. Zugleich finde ich halt, dass wir über diese Dinge reden müssen, offen sein sollten und das machen wir heute hier. Kommen wir also jetzt zur heutigen Folge. Niki ist Medienwissenschaftler, 51 Jahre jung, hat 2 Kinder, liebt TikTok und Hirtentaschen. Er war noch nie in einer psychiatrischen Klinik gewesen, bis er letztes Jahr, kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er sah Gesichter in seiner Couch, die sagten, er solle aus dem Fenster springen. Er bekam die Diagnose bipolare Störung und zum ersten Mal im Leben nimmt er ab dann Psychopharmaka ein. Nach 8 Wochen in einem katatonischen Zustand rappelt er sich langsam wieder auf und wird nach 5 Monaten entlassen. Im Juli 2020 verbringe ich 2,5 Wochen auf derselben Station, wo wir uns sofort anfreundeten. Seine Geschichte hat mich natürlich sehr bewegt und ich bin unglaublich dankbar und fühle mich wirklich geehrt, dass ich sie hier teilen kann. Ein halbes Jahr versucht sich Niki dann auf eigenen Beinen wieder in der realen Welt da draußen zurechtzufinden. Dann ging's aber nicht mehr. Nachdem ich monatelang keine Nachricht mehr von ihm hatte, war ich froh, ihm im April diesen Jahres wieder im Krankenhaus auf einer der anderen Psychiatriestationen zu begegnen. Da war er im Endeffekt nochmal 2 Monate und seit Juni ist er nun in einer Reha-Klinik, über welche wir auch ein bisschen hören werden. Los geht's! Hallo.
Hallo Anna.
Hallo. Ich habe jemanden bei mir zu Hause, der sich bereit erklärt hat, mit mir für den Podcast zu reden.
Ja, nach langen Bemühungen.
Nach langen Bemühungen und nachdem ich es verschoben habe, es tut mir wirklich leid.
Und die Technik versagt hat?
Die Technik, uiuiui, da hast du mir auch ganz schön geholfen am Anfang. Da haben wir ja ganz schön ausprobiert. Ja, so ist doch viel besser.
Es ist viel besser.
Ja. Wer bist du denn? Wie heißt du denn? Erzähl mal was so Steckbriefmäßiges.
Ich bin Niki und bin 51 und gerade in so einer nachbetreulichen Langzeittherapie, mal einfach gesagt, nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie. Dieses Jahr war es die Station, wo die Leute hinkommen, wo man nicht genau weiß, was man mit ihnen machen soll. Und ja, ich werde noch bis Ende des Jahres in der Klinik sein, wo ich im Moment betreut werde.
Du solltest auch noch erwähnen, dass du gefühlt 12 bist.
Richtig, ich bin ein 12-Jähriger, gefangen im Körper eines 51-Jährigen.
Und dazu muss ich sagen, dass ich glaube, in meinen frühen 20ern gerade bin, gefühlt. Also so, als wenn ich total viel lerne.
Und, ja, du bist doch in deinen frühen 20ern.
Ja, stimmt. Ich bin 27, aber ich fühle mich wie 21.
Ja. Okay.
Die gefangen das ist stimmt. In einer 42-jährigen Frau.
Das Kompliment ist jetzt nicht angekommen.
Dankeschön.
Bitte.
Ja.
Wir kennen uns aus der Klapse.
Wir kennen uns aus der Klapse, ich mag das Wort aber gar nicht. Weil
du magst das Wort nicht, okay.
So negativ ist, aber ich verstehe auch, dass man auch so eine Wörter nehmen kann und dann für sich entwaffnen kann. Also zum Beispiel, ich finde das Wort Tollhaus cool, aber früher, als es noch benutzt wurde,
Das
war eine schlimme Zeit. Die haben ganz schlimme Sachen mit Leuten wie uns gemacht. Und ja, Tollhaus war ein anderes Wort für Blödenanstalt oder auch Klapse oder...
Ja, dann sagen wir doch Psychiatrie.
Ja.
Das ist ein Wort, das einen ganz negativen Beigeschmack für mich hatte und jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist im Gegenteil, das ist fast so ein Ehrentitel ein bisschen in manchen Momenten. Aber das ist dann vielleicht auch die Manie in mir, die das so sieht. Aber ich sehe es auf keinen Fall mehr negativ.
Da stimme ich dir aber zu, weil bevor ich letztes Jahr am 3. Juli, morgens um 1, da mich eingeliefert habe, dachte ich auch, oh Gott, scheiße, da kann ich nicht hingehen. Ja, so ganz stereotypisch laufen die Leute da in ihren Westen rum, hinten zugeschnallt oder es stehen alle auf dem Flur und schreien und keiner kümmert sich um sie und ja, und dann bin ich da hingekommen.
Und es war genau das Gegenteil. Es war eine Rettung.
Und für mich warst du die erste Person, mit der ich mehr als 2 Wörter gewechselt habe. Ich glaube, das Erste, was ich zu irgendjemandem nach der Corona, wie hieß das?
Pandemie.
Quarantäne. Ja, wir waren da im Krankenhaus während der Pandemie. Aber wenn man da reingeht, musste man erst mal 24 Stunden in einem Zimmerchen verweilen. Und am nächsten Morgen habe ich jemanden gesehen, gefragt, wo man das Essenstablett hintut. Und du warst dann der Erste, mit dem ich richtig geredet habe und war völlig überrascht von deiner Geschichte. Also du warst gleich sehr offen und dein Wesen war halt total lieb und offen und herzlich. Und ich glaube, deswegen habe ich dich auch sofort ins Herz geschlossen. Also ich bin sehr offen für Menschen und dann später, wenn ich merke, dass sie irgendwie vielleicht komisch sind, wende ich mich ab. Aber bei dir war das nicht. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, noch befreundet. Gehen wir mal nochmal zurück zu dem ersten Aufenthalt. Wir sind zum Hermannplatz gelaufen und da hast du mir deine Geschichte erzählt, wie du da auf der Station 21, wo wir gelandet sind. Und das war ja auch dein erstes Mal.
Ja.
Magst du das mal erzählen? Also du brauchst auch keine Details erzählen, wenn du nicht willst, aber so ungefähr.
Ne, mir ging es Anfang letzten Jahres einfach extrem schlecht. Das hatte sich schon angedeutet. Und dann ist auch noch meine Mutter gestorben. In Süddeutschland hat die gelebt. Und ich konnte da nicht zur Beerdigung fahren. Ich konnte auch in den letzten Wochen nicht bei ihr sein, weil ich so schwer depressiv war, dass ich es gerade geschafft habe, einkaufen zu gehen.
Das war noch vor der Pandemie,
oder? Das war vor der Pandemie. Ich bin quasi mit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gekommen. Das Ding war, dass ich mich dann wirklich vollkommen zurückgezogen habe, nur noch zu Hause war, im Bett lag, dass es mir super schlecht ging und irgendwann zu allen den Kontakt abgebrochen habe, das Handy im Flugmodus hatte 5 Wochen lang und irgendwann hat halt jemand die Polizei angerufen. Die sind dann gekommen und haben den Notarzt geholt und der hat mich dann ins Krankenhaus gebracht und da haben sie dann entschieden, dass ich erstmal auf die Depressionsstation komme. Und das hat alles noch schlimmer gemacht für mich, weil ich habe dann gedacht, oh mein Gott, jetzt bin ich hier, bin 50 Jahre alt und auf der Psychiatrie gelandet und das war's jetzt. Das ist so absolute Vernichtung und Niederlage im Leben. Und ja, es ging mir dort auch 8 Wochen lang super schlecht, ohne dass sich irgendwas geändert hat. Ich habe mit niemandem geredet, das Nötigste mit den Ärzten, nicht mit den anderen Patienten. Lag auch nur im Bett.
Konntest du dich verständigen oder wolltest du dich verständigen? Oder es war einfach, du warst in irgendeiner Welt gefangen, hört sich das ja an.
Ich hatte halt totale Angst. Ich hatte einfach totale Angst, mit jemandem zu reden. Und es war auch wahnsinnig anstrengend zu reden. Es war auch super anstrengend, mich zu duschen, was ich nur ganz selten gemacht habe, wenn das Personal mich dazu aufgefordert hat. Ich habe immer dieselben Klamotten angehabt, 8 Wochen lang. Und habe mich nicht rasiert und so weiter. Weil alles so schwer war und weil es mit Angst verbunden war. Also ich hatte Angst vor der Zahnpasta und dann die Zahnpasta auf die Zahnbürste zu tun und das in meinen Mund zu stecken. Das war alles ganz schrecklich.
Ja, totale Reizüberflutung hoch 1000.
Genau. Und da waren jetzt nicht groß irgendwelche Fantasien dabei, dass ich dachte, die Zahnpasta ist vergiftet.
Ich kann mich erinnern, dass mein erster Gedanke war, als ich schlafen gegangen bin, die erste Nacht auf der Station, ob ich den Leuten überhaupt trauen konnte. Ich hatte Angst, dass jemand mich nachts umbringt, vielleicht. Und da wusste ich, ich gehöre hierhin gerade. Das war so wirklich die Realisierung, wow, ich habe ein Problem. Und ich glaube, meine Frage ist, ob du dann nach den paar Wochen gemerkt hast, ja, ich gehöre hierhin und ich versuche mal aus dem Bett aufzustehen, mich...
Ja, das kam ganz langsam. Also ich wurde ja schon, soweit es ging, therapiert. Wenn ich konnte, bin ich zur Ergotherapie gegangen. Hin und wieder zu irgendwelchen Gruppentherapien und zu Einzelgesprächen. Vor allem medikamentös wurde ganz viel ausprobiert. Also das war von Anfang an die Meinung der Ärzte, dass das der zentrale Punkt ist bei mir in dem Moment. Natürlich muss man immer alles versuchen, aber das war das Zentrale. Da haben sie ganz viel rein investiert und ausprobiert, was auch schwierig war, weil ich natürlich vor den Medikamenten Angst hatte. Da muss man ja manchmal so einen Bogen unterschreiben, wo alles Mögliche draufsteht. Ich bestätige, dass ich damit okay bin, dass ich dieses super giftige Zeug bekomme, das das und das macht und das ist überhaupt nicht zugelassen, aber es ist ein Off-Label-Gebrauch, weil es eine Notsituation und so weiter. Und das hat mir auch irre Angst gemacht und ich habe mich auch gegen manche Medikamente gewährt, die mir im Nachhinein betrachtet absolut wichtig waren, auch für meine Genesung. Und aber all das hat irgendwann gegriffen und es ging ganz langsam, ging es mir besser. Auch meine Mitpatienten, die ich dann irgendwann doch angesprochen habe, also es war ein Riesending, dass ich das erste Mal Guten Morgen gesagt habe zu einer Mitpatientin. Das habe ich vorher so länger mit meiner Einzeltherapeutin besprochen, wie ich das dann mache und dass ich keine Angst habe oder dass ich mich überwinde. All das hat geholfen, dass es mir langsam besser ging.
Hattest du vorher schon mal Erfahrungen mit Medikamenten, also mit Psychopharmaka gehabt? Oder war das auch das erste Mal?
Nicht ernsthaft. Nee, das war das erste Mal. Also ich kannte viele dieser Medikamente, weil ich auch mal in der Pflege eine Zeit lang gearbeitet habe. Aber ich selbst habe die nicht genommen.
Also das ist komplett auf dich eingebrochen, sozusagen. Es hat sich zwar ein bisschen angebahnt, hast du gesagt, aber dein Leben hat sich wirklich von einem auf den anderen Tag komplett geändert.
Es ist sehr schnell eskaliert, ja.
Ja.
In eine ganz schlimme Art und Weise, ja.
Und dann liegst du da in dem Bett, in deinem Zimmer.
Ja.
Mit Zimmergenossen. Ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, Menschen sind dir sehr, sehr wichtig.
Ja, sind sie mir, ja. Das wusste ich in dem Moment aber nicht mehr. Nee, ich hatte auch Angst vor denen. Wobei jetzt mein Zimmernachbar schon auch die erste Person war, mit der ich mehr gesprochen habe, als es mir langsam besser ging. Und der mir dann auch geholfen hat, wieder, also körperlich mobil zu werden. Weil durch dieses lange Rumliegen zu Hause war ich gar nicht mehr in der Lage, längere Strecken zu gehen. Das war tatsächlich letztes Jahr schon so und das war dieses Jahr wieder so. Dieses Jahr war das schlimmer. Und der ist so jeden Tag mit mir 50 Meter weitergegangen und irgendwann sind wir aus dem Krankenhaus raus und irgendwann sind wir bis zum Kanal gegangen und haben die Schwäne gefüttert und das war so ein absoluter Meilenstein. Also einer von vielen Meilensteinen, an die ich mich übrigens ganz genau erinnere. Also das ist so wie so ein Standbild in einem 3D-Film. Sehe ich das genau vor mir, wie das war. Und dann hat es eben auch angefangen, dass ich mit den anderen Mitpatienten mehr kommuniziert habe.
Ich finde das cool, dass sich das bei dir eingebrannt hat. Mir hat mal irgendeine Therapeutin gesagt, dass das ganz wichtig sein wird in meiner persönlichen Heilung, diese ganz, ganz kleinen Erfolgsgeschichten in mein Gehirn einzubrennen. Weil wenn es einem dann gut ist, vergisst man sowas ganz schnell. Und das erinnert einen dann wieder, dass man wirklich schon weit gekommen ist und dass man viel schaffen kann.
Da sind einige Situationen, die sich ganz tief eingebrannt haben. Vor allem dann auch Situationen in den Gruppentherapien. Also ich muss jetzt fast weinen, wenn ich daran denke, aber die so intensiv waren und wo sich Menschen so geöffnet haben, das habe ich noch nie erlebt. Und das Wunderbare war halt, dass die anderen dann dieser Person beigestanden haben. Und das zu erleben, das ist unbezahlbar. Wahnsinn. Und die haben mich natürlich echt weitergebracht. Und dann ging es mir dann auf einmal auch sehr schnell, sehr viel besser. Weil dann auch die Medikamente gewirkt haben. Die Therapien haben gewirkt. Auch die Ergotherapie, super wichtig. Die Gruppentherapien, die Einzeltherapien. Die sozialen Kontakte innerhalb und außerhalb der Klinik. Und dann war ich echt richtig gut drauf und dann kam zum ersten Mal dieses Gefühl, dass ich jetzt auch ganz stark habe und was vielleicht ein Problem ist, ich bin hier zu Hause in der Klinik. Das ist eigentlich der Ort, den ich immer gesucht habe. Das ist fast so eine Art Paradies, also wo man einfach so sein kann, wie man ist und man ist völlig okay. Die allermeisten dort sind auch okay und was will man eigentlich mehr, ne? Warum sollte man überhaupt da wieder weggehen? Aber man muss natürlich weggehen. Alles andere wäre nicht erwachsen, leider.
Ja, das verstehe ich total. Aber ich wollte noch mal fragen, weil ich glaube, für viele ist es vielleicht eine Überraschung, dass in einer Psychiatrie so viel Therapieangebote sind. Für mich war es eine Riesenüberraschung. Ich dachte, ich gehe da jetzt hin und dann dachte ich, dass ich da 2 Wochen liege und wieder entlassen werde. Aber ja, dann war ich überrascht. Es gab, wie du gesagt hast, Gruppentherapie, sogar in der Corona-Phase, die Ergotherapie, es gab Sporttherapie, beziehungsweise die haben es Gymnastik genannt, aber ich nenne es Sporttherapie.
Ja, ja.
Und ich hätte nie gedacht, dass es so viel in der Psychiatrie gibt. Das war doch bestimmt auch überraschend für dich, oder?
Ja, klar. Also das ist ja kein Wellnesshotel oder so. Das ist schon klar. Also ich habe es jetzt nie belastend empfunden. Doch, am Anfang schon ein bisschen. Aber natürlich, man kann sich ja jetzt nicht nur auf die Medikamente verlassen.
Aber das ist ja die alte Schule. Also eine der Stationsärztinnen hat mir gesagt, das ist hier eine moderne Psychiatriestation und davon habe ich vorher auch noch nie gehört. Ich dachte halt wirklich, Psychiatrie, da kriegst du Medikamente und schläfst den ganzen Tag. Ne? Ich war wirklich positiv überrascht, dass das überhaupt nicht so ist. Und ich finde, das sollten mehr Menschen hören. Ja,
auf jeden Fall.
Da ist so viel Berührungsangst. Und auch wenn Leute hören, also ich habe so diesen Satz im Hinterstübchen, in der Psychiatrie kriegt man keine gute Besserungskarten, weil die Leute davor Angst haben. Weißt du, was ich meine? Und ja, deswegen finde ich das so wichtig, das in die Welt zu schreien. Ey Leute, heutzutage ist das an den meisten Krankenhäusern anders.
Ja, vielleicht denken viele, das ist so eine Art Gefängnis oder so. Und das ist es überhaupt nicht.
Wie ist denn diese Gruppentherapie abgelaufen? Ist das da, hat man dann nur mit Leuten von der eigenen Station oder von, es gibt ja noch mehr Stationen der Psychiatrie?
Die Station, auf der ich war, die hatte so ein Programm, das hieß IPT, interpersonelle Therapie, heißt es, glaube ich. Da war ich mit 6 ausgewählten Patienten, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien man das genau ausgewählt hat, von derselben Station. Und wir hatten zusammen Musiktherapie, Ergotherapie und natürlich Gruppengesprächstherapie. Und das war alles, was in dem Rahmen passiert ist, war extrem intensiv. Und es gab natürlich noch andere Veranstaltungen, da war man dann halt mit anderen Patienten auch von der Station zusammen. Musiktherapie übrigens auch sehr wichtig und lustig.
Hat dich da was von Henriks Geschichte erinnert, an die, oder war das bei euch ganz anders?
Ja, ich habe das nicht so halluzinogen erlebt oder phantasmagorisch wie er. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass die Musik eine große Macht hat über die Seele. Und ja, auch eine Macht, wenn man nur 2 Töne zur Verfügung hat. Das habe ich auch erlebt. Aber wir haben natürlich auch so Traumreisen gemacht zu Musik und Trommeltherapie, was ich... Wenn man mich vorher gefragt hätte, ich gesagt, das ist ja lächerlich, irgendwie so ein Hippie-Zeug.
Was ist Trommeltherapie? Das kenne ich gar nicht.
Na, man trommelt halt zusammen. Einer fängt an, so einen Takt zu schlagen und die anderen beginnen, ihren Takt zu schlagen, der aber trotzdem den ergänzt oder zum Swing bringt, synkopiert, wie man sagt. Und dann improvisiert man halt so. Okay. Und die Therapeutin greift dann manchmal mit ihrer Trommel ein, wenn was aus dem Ruder gerät. Wir haben auch komischerweise in der Musiktherapie haben wir was sehr Schönes gemacht. Da hat die Therapeutin verschiedene Bilder hingelegt, gemalte Bilder, wo unterschiedliche Personen in verschiedenen Situationen gezeigt wurden. Also einer war in einem Käfig und ein anderer ist gerade in ein graues Haus gegangen. Einer saß auf dem Berg und hat einen Sonnenuntergang angeguckt. Und jeder konnte sich eine Karte aussuchen, die ihn halt anspricht. Und dann hat man einfach darüber geredet, warum man diese Karte genommen hat. Und die anderen haben gesagt, ja, ich verstehe, dass du die Karte genommen hast, das passt zu dir. Oder andere haben gesagt, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, dass gerade du diese Karte genommen hast. Und das war auch sehr schön und sehr intensiv.
Das gehört, glaube ich, auch im Generellen zu den kreativen Therapien. Ja, ich finde es komplett faszinierend, wie diese nonverbalen Therapien wirken. Und dass man auch mithilfe jetzt von den Instrumenten oder von einem Pinsel oder halt diesen Karten oder Gesprächen die Gefühle und Geschichten auch ein bisschen verändern kann, so jetzt, hier. Hm. Und das fasziniert mich total.
Nee, das verschafft einem einen ganz anderen Zugang nochmal. Und zum Teil ist es wirklich magisch, was da passiert. Also wir haben ja auch dort dann zusammen ein Bild gemalt. Und da war es zum Beispiel so, dass eine Mitpatientin und ich, wir haben am Anfang immer so umeinander rumgemalt, um die eigenen Striche und Linien und Formen. Und irgendwann haben wir begonnen, das zu vermischen und dann richtig zu verschmieren und so weiter. Und dann irgendwann, als wir da mittendrin waren, haben sich so unsere Finger berührt. Und das war wie eine Explosion aus Licht. Und sie hat danach erzählt, dass es für sie genauso war.
Wow.
Und das sind so Kräfte, mit denen wir sonst, glaube ich, selten in Kontakt kommen. Außer vielleicht, wenn man in der Psychiatrie, in solchen Therapien ist. Mir ist es auch vorgestern passiert, in der Klinik, in der ich jetzt bin, in der Ergotherapie, dass ich neben einer Patientin saß und ich hatte das Gefühl, ich muss mich woanders hinsetzen, das ist mir zu krass hier. Und habe ich mich woanders hingesetzt.
Hast du so ihren Vibe gespürt? Oder
ich wusste in dem Moment gar nicht, was es ist. Und sie hat dann wirklich ein ziemlich emotionales, abstraktes Bild gemalt, so in Schwarz und Rot, ganz kräftig, intensiv. Und hat mir dann später auch gesagt, dass sie sich, solange ich da dort saß, irgendwie gestört fühlte oder gehemmt fühlte. Und als ich dann weg war, dann konnte das so aus ihr rauskommen. Das ist eigentlich fast so parapsychologisch, paranormal. Ich weiß nicht, wie man sowas erklärt. Also es war nicht so, dass ich da hingestarrt habe oder so. Erstaunlich.
Ja, krass. Und du hast ja jetzt auch diese Klinik Zauberberg genannt, weil das so schön für dich passt, ne?
Genau.
Ich finde, jeder soll ein Zauberberg haben. Ich finde es ganz toll, wenn ich höre, dass Kliniken Leuten gut tun. Und ich wünschte, viel mehr Menschen würden da hingehen. Weil wie du vorhin gesagt hast, da kann man Dinge erleben, für die man vorher vielleicht gar nicht offen war.
Absolut.
Und also wenn es mir schlecht geht, hasse ich diesen Satz von wegen, ja, psychische Krisen können total tolle Möglichkeiten hervorbringen.
Eröffnen,
genau. Ein
ja, ja.
Verändern zum Positiven. Und das merkt man halt erst, oder das merke ich erst jetzt, nachdem ich monatelang irgendwie gefühlt gekämpft habe.
Ja, aber das ist halt auch zum Teil dann die Krankheit. Also als es mir schlecht ging, hätte ich das niemals in 1000 Jahren gedacht, dass ich auch nur ansatzweise normal, geschweige denn glücklich sein könnte.
Ja,
und
genau.
Das wurde inzwischen 100-mal widerlegt. Und dann habe ich es noch ein zweites Mal erlebt und dachte wieder dasselbe, obwohl ich es erlebt habe. Und nochmal ist wieder ein Wunder passiert, aus meiner Sicht. Keine Ahnung, warum.
Ja, na, die Therapeuten würden dann sagen, es ist kein Wunder, das haben Sie gemacht, Herr Kopp. Also du hast dich entschlossen, du willst leben, du willst genesen, was auch immer das in dem Moment bedeutet, ob das ein kleiner Funke ist. Und du hast mir mal gesagt, das ist halt deine Kinder.
Richtig.
Im Hinterkopf, das ist dein Überlebensmodus.
Genau.
Ja, und das ist diese positive Macht, die in dir steckt, die dich antreibt, ohne dich zu überfordern. Also ich finde, du gehst einen guten Weg.
Danke. Nee, tatsächlich. Also das ist so der letzte Funke Licht, der mir immer bleibt und der mich wahrscheinlich davon abgehalten hat, aus dem Fenster zu springen im 11. Stock, dass ich 2 Kinder habe.
An dieser Stelle haben wir eine kurze Pause eingelegt. Es war sehr warm in meiner Bude und wir mussten kurz den Ventilator anmachen und uns was Kaltes zu trinken holen. Da soll es dann auch jetzt weitergehen. Viel Spaß.
Diese
kannst du gerne aufnehmen.
Mache ich schon.
Achso, okay.
Diese Diagnose, die du bekommen hast, das war ja das erste Mal, dass du so eine Diagnose bekommen hast.
Richtig.
War das ein Schock oder hattest du dir schon sowas gedacht?
Ich hatte mir sowas gedacht und es war kein Schock, sondern eher eine Erleichterung. Und dann war auch bei auch ein bisschen Verwirrung, weil die Diagnose wurde wieder zurückgezogen und dann wurde sie aus meiner Sicht so halb gestellt nochmal. Und ich habe erst später erfahren, dass das eine Diagnose ist, die man in Deutschland erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt stellt. Und wenn, ist es ziemlich aufwendig, das zu diagnostizieren, zu messen und so weiter. Und deswegen eine meiner Erkrankungen, aber eine zentrale, ist sozusagen in einer Art Schwebe offiziell. Das ist ein komischer Zustand. Wenn ich das so sage, dann muss ich immer dazu sagen, ja, aber das ist nur so halboffiziell und es wurde wieder zurückgezogen. Aber man guckt jetzt gerade, ob es vielleicht nicht doch so ist. Und das ist ein bisschen komisch, weil diese Krankheit, diese bipolare Störung auch sehr viel Achtsamkeit von dem Erkrankten fordert. Also es gibt so Warnzeichen, wenn man zum Beispiel in eine sogenannte Manie rutscht, das ist so eine Phase, in die ich hin und wieder schon gerutscht bin. Da ist man hyperaktiv, man schläft wenig, man verliebt sich leicht, man hat möglichst viel Sex, man gibt viel Geld aus, man konsumiert viele Drogen und Alkohol, was das Ganze dann noch schlimmer macht. Und da gibt es auf jeden Fall so Vorwarnzeichen, auf die man achten muss. Aber wenn man jetzt gar nicht genau weiß, habe ich das jetzt eigentlich oder nicht, dann achtet man vielleicht gar nicht so gut drauf.
Also ich weiß von meinem limitierten Psychoedukationswissen, dass es bei Bipolarität verschiedene Stufen gibt. Es gibt die, wo die Depression betonter ist, dann gibt es die, wo die manischen Phasen überwiegen und dann die, wo es ziemlich ausgeglichen ist. Die Betroffenen haben depressive und manische Phasen.
Ja, bei mir überwiegen ganz klar die depressiven Phasen. Das ist auch das diagnostische Problem. Ich habe sozusagen zu wenig stark ausgeprägte manische Phasen. Aber es passiert trotzdem. Und ich bin da auch, glaube ich, ganz achtsam und aufmerksam. Ich habe gerade diese Woche festgestellt, dass es da so eine Gefahr gibt, dass ich wieder zu aktiv bin, zu viel mache, zu viel soziale Kontakte habe, zu viel auch online mit Menschen kommuniziere und so weiter. Lust habe, ganz viel im Internet zu bestellen. Und das habe ich aber dann auch angesprochen mit meiner Therapeutin und auch in der Gruppe. Und da haben wir eben dann auch ausgemacht, ja, dass ich mich ein bisschen zurücknehme, nur zu bestimmten Zeiten ins Internet gehe, genau plane, wann ich wen treffe und genug Auszeiten nehme. Auch die Medikation variiert mal wieder, was bei mir relativ normal ist. Also es wirkt sich auch jetzt schon aus. Also ich bin jetzt viel ruhiger, als ich es unter der Woche war.
Jetzt verstehe ich auch, warum dich das so umgehauen hat, dass ich unser Treffen heute eine Stunde verschoben habe.
Ja, das hat mich tatsächlich, hat mich selbst erstaunt, aber das hat mich verwirrt und verärgert.
Ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Ich finde es gut, dass du es gemacht hast, dass ich auch merke, ja, das hat eine Auswirkung. Wenn ich Sachen verschiebe, ist es nicht einfach so la la la, sondern es hat wirklich Auswirkungen. Ja, danke dafür.
Ja, gerne. Es ist jetzt auch nicht super schlimm. Ich werde weiterhin Kontakt zu dir halten und mit dir reden. Sehr gerne sogar.
Dankeschön. Ja, nee, aber das ist ja schon mal gut, dass du jetzt so merkst, wo deine Limits sind.
Ja, absolut.
Wie fühlt sich das an? Ist das dann wie ein Sog? Ich will jetzt unbedingt 10.000 Sachen auf einmal machen und es ist, wie kommst du von diesem Gefühl runter? Wie kannst du jetzt, wenn deine Therapeutin sagen, okay, nehmen sie sich zurück, das ist ja das Problem. Es ist schwierig, sich zurückzunehmen. Wie machst du das jetzt?
Ja, es ist wie ein Sog. Also ein Sog der Aktivität, der Hyperaktivität, die einen aber auch total erschöpft gleichzeitig. Und ja, ich nehme mich, wie gesagt, zurück, indem ich jetzt noch aufmerksamer bin, was ich mache, Ruhepausen einlege, dass ich nicht von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr ununterbrochen von vielen Menschen umgeben sein muss, mit denen ich die ununterbrochen rede. Das kann ich, das weißt du. Oder wirklich absolut sinnlos im Internet umher surfe und irgendwas suche, was ich kaufen kann. Und indem ich natürlich die Medikamente so einnehme, wie sie verschrieben sind. Das ist die Methode und das funktioniert bisher jetzt ganz gut.
Ich glaube, es hat halt auch damit zu tun, dass du jetzt wirklich körperlich viel gesünder bist.
Ja.
Ja, im April warst du noch nicht so aktiv, beziehungsweise du sagst von dir, du konntest kaum laufen.
Richtig.
Weil du wieder eine Episode hattest?
Naja, ich war wieder längere Zeit zu Hause. Aber ich meine, der große Fortschritt, der letztes Jahr passiert ist, der größte Fortschritt, den ich für mich mitnehmen konnte, ist der, dass ich die richtigen Medikamente auf einmal bekommen habe. Also ich hatte wirklich rückblickend mein ganzes Leben lang das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Was ich dann immer mit Manie oder Depression oder auch mit Drogen und Alkohol und mit anderen unguten Dingen gefüllt habe. Ich habe immer nach irgendwas gesucht, was mir helfen kann. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass ich das in den Medikamenten, die ich habe, gefunden habe. Natürlich auch in dem, was ich sonst gelernt habe, in dem Klinikaufenthalt. Und diese Medikamente sind mir, nachdem ich ein paar Rückschläge hatte, Anfang dieses Jahres ausgegangen. Und ich war da schon dann leider schon so depressiv, dass ich es nicht mehr geschafft habe, mir neue zu holen. Und ich hatte da auch ganz schlimme Entzugserscheinungen. Es war tatsächlich eine Erscheinung, weil bei dem Entzug von einem dieser Medikamente habe ich ein Feuerwerk gesehen, mitten in meinem Wohnzimmer. Ein ganz völlig realistisches 3D, HD, total buntes Feuerwerk. Eigentlich ein schöner Anblick, aber es war absolut furchteinflößend, etwas zu sehen, was nicht da ist. Und
Also du wusstest, dass es nicht
ich
da ist.
wusste es, ja,
Also du
das.
warst eigentlich total klar.
Ja, also ich hatte noch so andere Sinnestäuschungen, aber ich wusste immer, dass das nicht echt ist. Das ist ja so ein wichtiger Unterschied, glaube ich, in der Psychiatrie, ob
Zur
man,
Schizophrenie.
genau, ob man denkt, die Stimmen sind echt oder ob man weiß, ja, die Stimmen bilde ich mir nur ein. Ja, und dann habe ich damals auch zu Alkohol gegriffen, um diese Entzugserscheinungen irgendwie im Griff zu haben, um schlafen zu können, weil ich konnte auch nicht mehr schlafen, nächtelang. Und dann noch die Depression und dann lag ich eben so zu Hause rum, habe mich schlecht ernährt und deswegen war ich fast nicht mehr in der Lage, mehr als 20 Meter zu gehen, als ich dann ins Krankenhaus kam und war auch schwer übergewichtig. Bin ich jetzt immer noch, aber ich habe ganz schön abgenommen, 14 Kilo in 4 Monaten. Und ja, das ist die zweite Runde jetzt innerhalb von 2 Jahren. Ich habe, das ist interessant, eigentlich praktisch die ganze Pandemiezeit in der Psychiatrie verbracht. Oder krank zu Hause.
Ich war auch 6 Monate während der Pandemie. Rückblickend, was kann man als außenstehende Person machen? Ich war ja dann im Dezember, als es dir schon langsam nicht mehr gut ging, war ich im Krankenhaus wegen einer körperlichen Sache und das war ganz in der Nähe von dir. Und ich dachte, ach, da kann mich Niki ja mal besuchen kommen. Und was ich nicht gemerkt habe, ist, dass du da schon so viel Hilfe brauchtest, dass hätte ich das gewusst, hätte ich versucht, irgendwie zu helfen. Aber was würdest du sagen, kann eine außenstehende Person da irgendwas machen oder ist es immer, du bist die einzige Person, die dich da rausmanövrieren kann?
Es ist schwierig, das allgemein zu sagen. Ich kann es nur in meinem Fall sagen, du hättest nichts machen können. Selbst wenn du bei mir Sturm geläutet hättest, hätte ich halt nicht aufgemacht, weil ich entsprechend drauf war. Ja, das ist eine schwierige Frage. Kann ich so tatsächlich nicht beantworten. Beide Male, als ich in der Psychiatrie dann letztendlich gelandet bin, was meine Rettung war und der Beginn meiner Heilung, war immer nach einer Katastrophe und mehr oder weniger erzwungen. Also einmal ist die Polizei gekommen und hat den Notarzt geholt und das andere Mal habe ich gesehen, ich will jetzt nicht aus diesem offenen Fenster springen und habe gerade noch die Feuerwehr angerufen, die super schnell da war und mich gleich mitgenommen hat. Ich kann gar nicht sagen, dass ich mich entschieden habe, sondern die Krankheit oder die Umstände haben sich entschieden, jetzt geht's nicht mehr.
Aber es ist auch gut zu wissen, dass es was bringt, dort anzurufen.
Auf jeden Fall. Das habe ich mich auch nicht getraut. Also ich bin vielleicht echt ein schlechtes Beispiel, ne? Mir haben tatsächlich Leute die Nummer geschickt vom Krisendienst. Aber ich hatte so Angst, ich hatte ja vor allem Angst. Dann habe ich natürlich auch vom Krisendienst Angst.
Ich habe ja mal beim Krisendienst angerufen, vielleicht 1 Woche oder 2 Wochen, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin. Und in so Fällen können die nicht helfen. Die haben ja auch gesagt, ihnen geht es so schlecht, sie müssen ins Krankenhaus. Aber das habe ich denen in dem Moment auch nicht geglaubt. Ich will jetzt nicht schlecht vom Krisendienst reden. Ich finde das
Nee,
ganz,
auf keinen
ganz
Fall.
toll, was die
Auf keinen
machen.
Fall.
Aber ja, ich glaube, in manchen Situationen kann man dann wirklich nur noch diese 3 Nummern wählen.
Wieso drei?
112 sind 3 Nummern.
Drei Ziffern
Drei
sind es.
Ziffern. Oh
Ich,
Mann!
nicht, dass jemand verwirrt ist. Es gibt 2 Nummern und davon ist eine besser, nämlich die 112.
Ja.
Die 110 ist auch okay.
Da trinke ich jetzt gleich nochmal was.
Ich habe kalte Cola.
Mit Mango und
Ja.
Maracuja-Geschmack.
Lecker.
Ja.
Hättest du nur ein Hello Kitty-Glas? Apropos Hello Kitty.
Was?
Ich habe in Ergotherapie Hello Kitty gemalt. Und dann hat mich die Therapeutin gefragt, warum ich Hello Kitty gemalt habe. Und dann habe ich gesagt, hast du Hunger? Habe ich zur
Ich glaube, das
Therapeutin gesagt.
hast du getan.
Willst du meine Katze essen? Dann habe ich gesagt, ich habe in letzter Zeit meine weiche weibliche Seite entdeckt. Und dann haben einige Männer aus meiner Gruppe vor sich hingelacht und sich wahrscheinlich gedacht,
weil die noch auf einem ganz unteren Level irgendwie agieren. Ja.
Und dann, als ich rausgehen wollte als Letzter, hat mich die Therapeutin zur Seite genommen und mich ernst angeguckt und gesagt, das ist ja jetzt wirklich eine wichtige Entdeckung, die Sie da gemacht haben. Und ich meinte zu ihr, das war jetzt kein Coming-out, aber es ist trotzdem schön und wichtig, dass ich meine weiche weibliche Seite entdeckt habe. Also solche klischeehaften Sachen können auch passieren in der Ergotherapie.
Schön. Ja, jeder hat eine sensible Seite. Und das, also ich persönlich denke, dass das ist, was viele mit Alkohol, Drogen, ja, zu viel Sex, zu viel Arbeiten, weiß was ich, runterstopfen.
Absolut. Ja, es hört sich platt an, aber das ist auch eine total gewinnbringende Erkenntnis oder Entdeckung. Auch, dass es schon okay ist zu weinen, auch wenn andere dabei sind. Mein Gott.
Für mich ist das was Tolles, wenn ich weinen kann. Vor meiner ersten Therapie, die 4 Jahre zurückliegt, meine erste ambulante Therapie, da habe ich nie geweint und ich habe das immer unterdrückt. Und dann bin ich ja in den Zauberberg da gekommen und da habe ich wirklich gelernt zu weinen, weil es ging gar nicht anders. Man wurde den ganzen Tag irgendwie mit Sachen konfrontiert. Wenn man das hätte runtergeschluckt, dann wäre irgendwie der Kehlkopf aufgebrochen oder so. Und seitdem weiß ich, wenn ich den Tränen nahe komme, so wie du vorhin, heißt das, ich habe jetzt was gefunden oder ich bin auf etwas gestoßen, was mir wichtig ist. Und es ist gut, da zu bleiben und herauszufinden, was mag ich, wer bin ich. Weil ich wusste überhaupt nicht mehr nach der letzten Krise letzten Jahres, wer bin ich, was bin ich, wo gehöre ich hin? Und dann, ja, ich bin sehr sensibel, sehr emotional und ja, jetzt höre ich mal da drauf. Wo heule ich, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, wenn es darum geht, sich zu verbinden, irgendwie so connecten. Deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil das total... Ich finde, Leute, die Psychiatrie- oder Therapieerfahrung haben, sind the real deal. Sind wirklich... von einem anderen Stück Brot abgeschnitten.
Das ist nee, nochmal so
wie
eine...
Wie heißt das?
Von einem anderen Brot. Aus anderem Schrot und Korn. Ja. Das sind wie Leute, die den Mount Everest schon bestiegen haben. Die sind auch so eine verschworene Gemeinschaft. Ein bisschen. Und das ist ja auch so ähnlich. Also man könnte eigentlich das, was man in der Klinik erlebt, auch als Abenteuerurlaub verkaufen oder als Erlebnisurlaub. Wenn es da, ja, finde ich schon.
Okay, es ist bist jetzt ein Betreiber von diesem Online-Entertainment-Abenteuerurlaub. Was bietest du den Menschen?
Ja, extreme, vor allem positive Erfahrungen, aber natürlich auch negative, die allerdings reinigen.
Was meinst du mit negativen? Über Gefühle sprechen zum
ja,
Beispiel.
Ja, traurig sein, wütend sein.
Und vor allen Dingen vor anderen Menschen.
Genau. Aber es sind einfach Erlebnisse. Man wird reicher. Und da kann man keine Fotos davon machen oder so, die man herzeigt, sondern es geht um die Reise einfach. Und was man da für sich mitnimmt.
Ich glaube, deswegen ist es so schwierig für viele, weil es halt wirklich eine innere Reise ist.
Es ist eine innere Reise.
Es sind ganz wichtige Dinge, die außen passieren natürlich. Sowas wie, manchmal muss man lernen, wieder regelmäßige Körperpflege zu betreiben oder lernen, wieder zu kochen oder ja, dass man... Keine Ahnung, ich konnte zu meiner schlimmsten Zeit einen halben Joghurt am Tag essen, dass man so lernt, dass der Körper auch dazu gehört. Aber die innere Reise ist fast noch wichtiger.
Natürlich.
Für mich. Zurück auf der Station 21, wo wir uns kennengelernt haben, wo es mir ganz, ganz, ganz schlecht ging.
Und das habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, weil ich das so gut maskieren konnte. Und da, als du das später rausgefunden hast, hast du gesagt, ja, das ist bei dir auch so, dass du das maskierst. Und ich glaube... Ja, das ist generell so. Weil als ich dich und eine andere Mitpatientin so lachen gesehen habe, an meinem Tag, wo ich gerade mein erstes Gespräch mit der Frau Doktor hatte, da dachte ich, boah, die sind aber schon weit gekommen. Und das hat mich total inspiriert.
Ich weiß genau, was du meinst, ja. Das war auch so ein Kraftpunkt, der da war. den du wahrscheinlich wahrgenommen hast, weil du offen, weil du verletzlich warst, aber auch offen warst. Und das Offene ist das Wichtige. Ne? Das Offene ist das Wichtige und das muss man sich auch erhalten.
Ja, in mir ist auf jeden Fall was.
Man kann ja stark sein und sicher sein, aber offen sollte man auch sein.
Ja. Ich habe mich ja jetzt die letzten anderthalb Jahre nur mit Leuten umgeben, hauptsächlich, die entweder in Therapie sind oder in der Psychiatrie oder Kliniken sind. Und ich glaube, das ist auch was ganz anderes, wenn man jetzt auf einmal, weiß nicht, im neuen Arbeitsumfeld ist. Ich habe jetzt längere Zeit nicht gearbeitet. Ich habe Schiss davor, wieder in eine Umgebung zu kommen, ja, wo man nicht so offen ist. Und vor allen Dingen, das ist eine Offenheit, ohne wirklich alles sagen zu müssen. Man kann einfach so miteinander reden und man hat dieses nicht, wer bist du, wie alt bist du, wo wohnst du, was machst du, was hast du gelernt, bla bla bla, sondern man nimmt sich einfach, wie man ist und man redet über irgendwas. Und ich habe schon ein bisschen Schiss, wieder in diese normale Welt, sage ich mal, zu gehen, wo alles ein bisschen oberflächlicher ist und man sich versteckt.
Nee, das ist letztendlich, denke ich, das Schwierigste an der Therapie. Die Rückkehr, das Herabsteigen vom Zauberberg.
Das hast du ja auch vorhin angesprochen mit dem, das ist dein Zuhause geworden. Das ist, wie manche Leute sagen, die Käseglocke. Und irgendwann muss die Käseglocke gelüftet werden. Aber ich finde, man nimmt sich da ganz viel mit, was man gelernt hat und auch die Menschen.
Klar.
Nicht mit jedem bleibt man in Kontakt, aber...
Ja, ja, klar. Und die Reise geht ja auch weiter. Also niemand, der bei Trost ist, verlässt ja die Klinik und macht dann nichts mehr. Es geht ja weiter. Das wird einen ja wahrscheinlich sehr lange begleiten, vielleicht für immer. Also das war zum Beispiel ein Riesenschock für mich letztes Jahr, als die mir gesagt haben, ja, dieses eine Medikament, das werden sie wahrscheinlich ihr Leben lang nehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Das ist das Lithium. Lithium, nicht,
nicht
manche
Lithium?
Sagen auch Lithium.
Ah,
nein, das heißt korrekterweise Lithium.
Ja.
Keiner weiß, warum es wirkt, aber es wirkt.
Und das ist ein Mineral oder ein Salz oder
das
so?
Das ist ein Salz, ja, ja. Das auch in Autobatterien und in Handybatterien und so weiter ist. Aber ich kann keine Handys aufladen durch Handauflegung.
Ach, schade. Mensch.
Ja.
Also ich hab das ja gemacht nach meinem letzten Zauberberg-Aufenthalt, dass ich danach rausgegangen bin. Ich habe mich gut gefühlt und dachte, so, das war's jetzt. Ich bin jetzt geheilt. Und dann habe ich mich nicht komplett gehen lassen, aber ich habe mich um nichts mehr wirklich bewusst gekümmert, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat. Ich habe mir nichts aufgebaut. Ich habe sogar meinen Job hingeschmissen. Ich habe eigentlich mir selber den Boden schon wieder unter den Füßen weggezogen.
Hm.
Und so ist dann mein Rückfall letztes Jahr gekommen. Ich glaube, man muss einfach einmal rückfällig werden, damit man wirklich lernt, ich muss weiterhin auf mich aufpassen.
Na, mir hat ein Therapeut gesagt, dass manche müssen auch 2, 3, 4, 5 Mal rückfällig werden.
Na, idealerweise halt nicht 3, 4, 5 Mal.
Ja, ja, aber das heißt ja auch, dass man...
Nichts Schlimmes.
Nee, eben. Das ist nichts Schlimmes. Das ist ein part of the process.
Aber wenn man dann in der Schlimmphase steckt, da kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass es jemals wieder besser sein wird. Und da durchzukommen ist, glaube ich, das ist die gefährlichste und die wichtigste Zeit in den Krisen. Ich kann natürlich jetzt nicht für mir komplett fremde Krankheitsbilder reden, aber so aus der Sicht von der Angststörung und Depression, wo ich herkomme, das ist wirklich so der Punkt, entscheide ich mich weiterzumachen, obwohl ich leide oder nicht.
Womit weiterzumachen?
Mit dem Leben, mit dem Aufwachen, auf Klo gehen, duschen,
ja,
Zähne putzen.
Natürlich. Ich habe halt so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass es da so einen Punkt gibt, ab dem habe ich keine Kontrolle mehr. Wenn ich in so eine depressive Phase zum Beispiel reinrutsche. Also dann geht es einfach dahin und ich mache gar nichts mehr, bis es kracht. So verläuft es. Aber es geht halt darum, und das habe ich ganz offensichtlich gelernt, für mich geht es halt darum, diese Vorwarnzeichen zu erkennen und dann Werkzeug an der Hand zu haben, mit dem ich gegensteuern kann und auch darüber zu sprechen mit dem Therapeuten oder über eine Gruppe, in der man ist oder so. Also es gibt ja auch freie Selbsthilfegruppen für Depressive zum Beispiel. Du bist ja, glaube ich, in einer, die die Krankenkasse bezahlt.
Ja, ich
oder?
bin
Die
in
moderiert
einer,
ist, oder?
genau, ich bin in einer Gruppentherapie, das heißt Gruppenanalyse. Und das ist seit ein paar Jahren, wird das von der Krankenkasse finanziert. Und das ist das Beste, was ich gemacht habe. Ich bin so froh, dass ich in dieser Gruppe bin. Weil genau das, was du vorhin beschrieben hast, wo dir das richtig nahe ging, erfahre ich jetzt auch. Man kann mit ganz tiefen Gefühlen da kommen und die Gruppe hält das. Die müssen gar nichts machen, die müssen da nur sitzen. Und es ist ja auch wie Magie. Es ist
spirituell.
Und man kann auch für die anderen da sein, entweder indem man was sagt oder einfach nur sie anguckt. Und in dieser Art von Gruppentherapie leitet die Therapeutin nicht wirklich an, wie bei Verhaltenstherapie zum Beispiel, sondern die Gruppe und die Dynamik entsteht von alleine.
Toll.
Ja, es ist also, wenn du irgendwann mal dann von deinem Zauberberg weggehst, ich glaube, da bist du auch bei sowas super gut aufgehoben.
Hm. Nee, aber ich meinte jetzt auch als so eine Notmaßnahme, wenn man noch einigermaßen handeln kann, dass man dann vielleicht in so eine freie Selbsthilfegruppe geht. Es gibt ja tausende von Institutionen, an die man sich wenden kann, die einem helfen.
Ah, das muss man vorher sich recherchieren, weil wenn es einem schlecht geht, dann kann ich
ja persönlich... Ja, ich sage ja, solange man noch handeln kann,
genau.
Wenn man die Vorwarnzeichen sieht.
Ja, hast du so einen Notfallkoffer, wie man so schön sagt?
Nee, noch nicht. Ich meine, ich weiß natürlich einiges, aber es ist natürlich, wenn man dann nicht mehr richtig denken kann...
Ja, genau.
Nicht mehr für sich denken kann, das ist ja das Fatale. Das funktioniert dann nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil man so sich selbst so unwürdig findet oder so scheiße findet, dass das Gehirn nichts mehr für sich selbst machen will. Dann ist es gut, das irgendwo niedergeschrieben zu haben,
ja.
Die Nummern einprogrammiert zu haben.
Ich zeig dir mal, ich habe ja zwei Köfferchen. Klapper, klapper, klapper.
Bilder von den Köfferchen gibt es
nirgendwo.
In dem Instagram-Feed.
Ich bin nicht mehr bei Instagram.
Okay.
So, und ich zeig dir mal, die habe ich gemacht im Zauberberg das letzte Mal.
Wow.
Und das macht man auf. Und hier waren zuerst Bachblüten, Gummibärchen drin. Ich bin nicht wirklich so ein Bachblütenmensch, aber
ich auch nicht.
Ich weiß, in den schlimmen Momenten hilft alles. Und da baue ich auch auf Placebos.
Okay.
So, dann habe ich einen Lippenbalsam, der nach Gurke und Minze riecht. Riech mal.
Wow.
Geil, ne? Weil die sagen, also bei mir sind ja so Panikattacken, Angststörungen und sowas. Und da kann man ganz viel arbeiten mit den vier Sinnen. So, das ist fürs Riechen. Hier habe ich eine Brausetablette, die lege ich mir
Waldmeister.
Ist, finde ich, das Leckerste.
Mhm.
Dann hier, wisst ihr, was das ist? Machen wir hier ein bisschen ASMR. Das sind Seifenblasen.
Pustet.
Und das, finde ich total schön. Hier ist mein Lieblingstee drin. Holunder Waldmeister. Ja. Dann Schlaf- und Nerventee. Und dann hier habe ich so Sachen aufgeschrieben.
Wow.
Und aufgemalt.
Was
und
denn das denn?
Ja, und das finde ich eigentlich am besten hier. Pass auf.
Also das würde mich depressiv machen.
Nee, aber weißt du was? Es geht um die Atmung. Weil wenn man gerade eine Panikattacke kriegt, dann atmet man ganz schwer. Und das hier muss man so dolle reinpusten, dass es einen so ein bisschen runterbringt.
Darum die Seifen. Seifenblasen vielleicht. Oder?
Genau. Und eigentlich kann man reintun, was man will. In der anderen Kiste, die mir eine Mitpatientin geschenkt hat, sind dann auch noch so Druckarmbänder. Und ja, wie gesagt, das ist die Kiste, die für mich wirkt. Und vielleicht gibt es dir Inspiration, dass du dir auch so eine Kiste anschaffst.
Nicht heute, Satan.
Genau, jetzt nicht. Hier ist so eine Riechampulle, Ammoniak.
Ah.
Das ist zum Beispiel, für dich würde das nichts helfen. Du musst dir dann wahrscheinlich selber überlegen, was kommt in deine Kiste.
Das ist total schön. Das wird ein Projekt für mich.
Genug Krach gemacht.
Ich werde mir auch so eine Kiste anfertigen. Sehr schön.
Und dann habe ich mir hier auch so eine Nachricht geschrieben. Lies mal vor.
Hey, Ananas, du kannst wieder glücklich und zufrieden sein. Ich weiß es ganz genau. Ah, dass man sich daran erinnert,
ja,
aber dass es noch möglich ist.
In dem Moment, als ich das geschrieben habe, da war ich genau in dem Moment, den du vorhin beschrieben hast. Nie in 100.000 Jahren hätte ich jemals gedacht, dass ich wieder so aussehen könnte.
Sehr schön.
So viel dazu.
Danke für die Idee. Ich werde das auf jeden Fall auch machen.
Ja, super. Das heißt Notfallkoffer. Auch wenn man das googelt, das ist Teil dieser Skills. Hast du mal von Skills gehört?
Na, klar.
Das ist eher für die Borderline-Patientinnen. Und ja, dass man sich einen Notfallkoffer macht mit den Werkzeugen, die einem selbst helfen. Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, dass das was Kindisches ist, weil ich so sehr zu meinem inneren Kind zurückgefunden habe und mir das total hilft.
Das verstehe ich, ja. Bin schon am Überlegen,
cool,
was ich reintue. Ich zeig's dir dann.
Super. Dann ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, hier
Abschied
Schluss zu machen.
Nehmen.
Genau, Abschied zu nehmen.
Schade. Vielen Dank.
Bitte, bitte. Nein, ich danke, dass du so offen warst.
Jetzt werde ich ganz traurig.
Oh nein.
Doch.
Nein. Du brauchst nicht traurig sein, weil es war doch ganz toll, das Gespräch.
Es war absolut toll. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Podcast-Abenteuer.
Dankeschön. Vielleicht kommst du ja nochmal zurück irgendwann.
Super gerne. Die Geschichte geht weiter.
Genau. Wenn du deine Kiste gemacht hast.
Ja. Machen wir.
Okidoki. Mach's gut, Niki.
Bis bald, Anna.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen, vielen Dank an Niki, dass er sich so offenbart hat. Ich freue mich auf deine Notfallkiste aus dem Paradies, die du mir bald zeigen wirst. Oder muss auch nicht bald sein. Ja, das ist doch was Cooles für die Beschäftigungstherapie. Und an euch, die HörerInnen, auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wie immer, teilt die Folge gerne, folgt uns. Gebt eine liebe Bewertung auf Google, Apple und so weiter ab. Und ja, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich freue mich ab jetzt auf die nächste Folge. Bis dann, eure Anna. Und wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, könnt ihr ein paar Outtakes hören. Hihihi.
Hallo Niki.
Hallo, ich bin Niki.
Hallo, ich bin Anna.
Ich bin zurzeit in der Langzeittherapie.
Das geht gleich.
Außerhalb der Stadt.
Es geht total schnell los.
Ja, es geht richtig los.
Ja. Niki, du bist ja bei mir zu Hause.
Ich wohne bei dir, ja.
Nein, das stimmt nicht.
Ich würde aber gerne bei dir wohnen. Aber
ja,
das geht nicht.
Da ist noch Platz auf dem Balkon.
Ich habe gelernt, das zu akzeptieren, dass das nicht möglich ist.
Okay. Ja, Niki ist heute mein spezieller Gast, weil normalerweise rufe ich ja die Leute an. Aber du bist hier in Berlin, deswegen können wir das so machen.
Ich bin sogar ein sehr spezieller Gast.
Ein sehr spezieller Gast. Und du bist auch doppelt gewaxt, wa?
Ja, hinten und vorne. Gewaxt. Das kann man nicht
also,
senden.
Ihr
das
wisst,
können wir so nicht senden.
Doch, das lasse ich drin. Das lasse ich drin, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Humor.
Outtake.
Ja. Nee, das ist ein richtiger Take. Vielleicht.
Was meintest du? Ich bin
gewaxt.
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich. Ja, natürlich. Seid nicht zusammen in einer Wohnung, wenn ihr nicht doppelt gewaxt seid.
Mhm. Ja.